Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm, wir sind Def Radio. Heute bei mir im Studio, nehme mal hier rauf aufs Mic. Hallo, sag mal was.
Hi, Florian hier.
Alles klar, hier ist der Flo also. Und der Uli ist noch da.
Hi.
Und heute geht es bei uns um Summer of Code von Google. Wir gucken uns das ein bisschen an, was da abgeht, was wir davon halten und was es so bedeutet quasi. Ich spiele heute Musik und komischerweise kein Metal, man soll es kaum glauben. Aber ich spiele halt tatsächlich Swing. Ich gebe gleich offen zu, ich habe keinen Plan von Swing. Was ich habe, ist hier eine lustige CD von Paul Anka. Und Paul Anka hat Folgendes gemacht. Er hat sich so klassisch, so gute Rockstücke, er nennt es Rock, nicht alles, ich meine mal nach Rock, aber egal, und macht sie auf Swing. Finde ich ziemlich cool. Also gerade lief zum Beispiel Eye of the Tiger. Und nachher hauen wir nochmal was rein. Ja, aber damit es nicht so eintönig wird, habe ich noch Good Old Frankie Boy dabei, Frank Sinatra. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich greife einfach blind rein und spiele was. Ich hoffe, da draußen ist kein Swing-Experte, der mir nachher hier an die Google will.
Ja, eine Runde Kultur hier on air.
Genau, ein bisschen klassisch hier mal. Okay, ja, dann haben wir hier nochmal einen Song drauf und wir sind gleich zurück. Viel Spaß. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio. Ja, genau. Jetzt erstmal ein bisschen News hier, weil es sind erstaunliche Dinge passiert die Woche.
Ja, es passieren auch erstaunliche Dinge hier im Studio. Man sollte wirklich eine Webcam anbieten. Man darf nicht glauben, dass hier die beiden Jungs gerade untätig waren. Die haben hier eben mal schnell WLAN aufgesetzt mit NAT durchs eine Laptop, damit auch alle ins Irr können. Also das nur mal so nebenbei. Aber anyway, zu News.
Okay, ja, also zu News. Die Hölle ist gefroren. Hui, Hilfe, Hilfe. Debian Sarge ist stable. Uli, leg mal los.
Debian ist der größte Scheißdreck jetzt überhaupt.
Uli. Du musst hier political korrekt reden. Wir sind okay. Im Radio, okay?
Achso, Entschuldigung. Ja, Debian ist jetzt stable und Apt aus Experimental ist immer noch nicht drin. Die Politik, die sie machen, kotzt einen immer mehr an.
Ja, Moment, die Lizenzpolitik vor allem. Das ja. Muss man mal festhalten. Ich meine, Debian, ich kenne mindestens 2 Debian-Benutzer hier im Studio. Ich bin einer davon und 3 sogar, also 3 von 3, genau 100%. Aber naja, dass da momentan die Lizenz-Intifada ein bisschen arg spinnt, ist durchaus klar. Aber nun ja, trotz alledem, ich muss immerhin nicht 48 Stunden am Stück kompilieren, bis es überhaupt mal Stage 2 draufsteht.
Das okay, ist schon Jungs, ein Moment, Jungs. Wir machen jetzt hier kein Distri-Bashing.
Nein, ich bashe überhaupt nicht. Distributionen sind alle scheiße, aber man muss hier schon relativ
sein. Benutzt Windows. Das kommt.
Ja, aber nur ME.
Ja, also wir haben ein Chaos-Seminar, aber es dauert jetzt noch eine Weile, ich glaube so im Winter irgendwann. Da wird es dann ganz lustig, da hat man nämlich ein Distri-Bashing, King of the Hill. Jeder darf seine Distri vorstellen und wer überlebt, kriegt dann irgendwie die goldene Ananas oder sowas.
Das sollten Sanitäter vor Ort sein.
Genau, mit Sauerstoffzelten für, falls jemand hyperventiliert oder sowas. Ja, ja, zurück zu Debian. Also, ja, Debian, wie gesagt, Sarge ist stable. Als ihre, nach 3 Jahren haben sie es geschafft, eine neue Stable-Distribution rauszubringen. Unglaublich, was echt enttäuschend ist, wie Uli schon gesagt hat, ist Aptos Experimental, bedeutet, dass die Pakete immer noch nicht signiert sind. Das ist ein großes Ärgernis. Das heißt, ich lade halt runter vom Mirror und passt schon. Wird schon keiner DNS-Spoofing machen und der Mirror ist hoffentlich auch nicht kompromittiert. Und dann ist die Software, die ich hier installiere, schon die ich will. Bisschen schlecht.
Naja, no risk, no fun. Besser als Windows ist es allemal. Irgendwie, sie müssen sich doch in der Mitte treffen, so was diese ganze Trojaner und Spam und was weiß ich was Thematik angeht.
Findest du, oder?
Ja, ja, also zu aber viel Sicherheit ist doch langweilig.
Ich finde es aber voll fies, hier so ein Debian-Mirror zu hacken und dann das Zeugs abzuladen.
Also ich finde das ziemlich cool. Vor allem muss man überlegen, mit Spam kann man wirklich Kohle machen. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, aber ich immer noch was an. Da kann man ja nichts mehr machen. Also das ist echt ein Problem. Man muss, was ab betrifft, auf Experimental gehen. Aber das läuft auch stabil und zuverlässig. Ich habe da null Probleme gehabt. Du auch nicht, oder?
Nein, aber die Key-Verwaltung von Debian selbst.
Soll ich ein bisschen näher ran?
Ach so. Ja. Die Key-Verwaltung von Debian ist auch ein bisschen scheiße. Es war 2005. Der Key für 2005 haben sie nicht abgedatet, der war nicht vorhanden. Dann durfte man erstmal so 2 Monate ohne jegliche Überprüfung von den neuen Paketen rumsuchen und dann haben sie langsam mal den Key veröffentlicht und dann war da nicht im Debian Keywing, nein, man musste den wieder aus irgendwelchen FTP-Mirrors, denen man wieder nicht vertrauen kann, runterladen.
Ja.
Hey, das toll. Ist Open Source, da kennt eh jeder jeden, daher ist es per se. Ich meine, was willst du? Wenn du sowas brauchst, dann brauchst du ja wohl, nimm SUSE, da zahlst du für, da hast du sogar Support. Das ist viel, viel besser. Oh Mann. Ich glaube, man sollte vielleicht auch mal eine Telefonnummer durchgehen.
Ja,
ich
glaube,
so langsam haben die einen oder anderen Spaß anzurufen.
Ich habe ja auch irgendwie technische Probleme. Irgendwie geht es ja ständig an Anschlag. Hier meine super Anzeige hier. Also, das ist hier Ulm 0731 und dann haben wir hier die 938-6299. Könnt anrufen, ein bisschen mitbashen, aber eigentlich wollen wir ja zu Google kommen. Aber egal, wenn ihr zwischendurch anruft und was über Debian sagen wollt, das nehmen wir immer gern an.
Genau, bashen ist bashen, Google-bashen machen wir nachher, jetzt ist
also erstmal Debian. Also die Debianer sind ja eigentlich die
Debilian.
Letzten...
Debilian.
Die Debilianer. Nein, jetzt sind sie ja nicht mehr debil, jetzt haben sie ja ein neues Stable und der ist
fett. Achso, und so. Wie lange hat bei dir das Stable gehalten?
Eine halbe Stunde. Dann war ich wieder...
Naja. Ich meine, es gibt ja auch noch dieses politisch korrekte Debian, dieses Ubuntu. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ja, ich weiß nicht. Es
politisch korrektes Debian, das ist cool.
Ja, komm. Also ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich gebe es offen zu, ich bin bislang nicht über die Website rausgekommen, so grob mal durchgelesen, aber es klingt für mich doch ein bisschen wie ja Debian mit besseren Etiketten und... es heißt halt anders und ist momentan cool.
Also und genau die gleichen Probleme.
Ja, irgendwie ist ein Debian. Also ich habe auch mal ein bisschen so die Homepage durchgelesen und super ihre Goals und so, aber ich habe keine signifikanten Unterschiede jetzt zu Debian erkannt.
Ja, sie wollen ja alle 6 Monate Releases rausbringen, was ja, mir nicht ganz so klar ist. Ich meine, wer Debian-Pakete nutzt, der kann zwar schön immer wieder neues Etikett draufkleben, aber ich meine, da müssen sie doch effektiv wirklich doch selbst anfangen, Pakete zu bauen, bereitzustellen und halt sich von Debian abkoppeln. Oder habe ich das falsch verstanden?
Tun sie ja. Die sind ja immerhin inkompatibel zu Debian manchmal.
Hooray, wunderbar. Naja, yet another Distribution. Ich meine, eigentlich läuft es sowieso drauf raus, dass jeder seine eigene Distribution baut, habe ich das Gefühl. Das ist schließlich wirklich hip.
So LFS-mäßig,
oder? Ja, was? Genau. Ich meine, so Blut, Schweiß und Tränen, dass man auch das auch...
Gentoo für Harte.
Ja.
Gentoo für Harte.
Für die ganz Harten.
LFS genau. Gab es ja aber vor Gentoo.
Ja, keine Ahnung. Ja, müsste eigentlich. Ja, LFS dürfte wahrscheinlich so ziemlich das erste gewesen sein, weil am Anfang glaube ich einfach mal nicht, dass es so wirklich Distributionen gab. Aber naja.
Ja, also LFS, Linux from Scratch, bedeutet einfach, dass man sich sein Linux komplett selber zusammenbaut, das ganze Zeug selber aus dem Netz zusammenzieht und kompiliert und konfigert und so, oder erst konfigurieren, dann kompilieren. Und was LFS eigentlich ist, ist ein Buch.
Ja.
Da gibt es nämlich ein dickes Buch und da steht drin, Schritt für Schritt, was man tun muss. Und ich dachte auch mal, ja, mache ich LFS, dann habe ich hier voll den Überblick, wie alles funktioniert und so. Aber man neigt doch dazu, ziemlich schnell nur noch Copy-Paste aus dem Buch, weil man es hinter sich bringen will, weil es dauert ewig. Und dann muss man nur das bauen,
Ja, aber dann kennst du es, verstehst du? Ja, wahrscheinlich genau. Unterwegs findest du so viele Dinge, die dich voll anlaufen, dass du dann yet another libc baust oder ähnlicher Kram. Das ist ja irgendwie, also ich kenne ziemlich viele Leute, die mit LFS angefangen haben.
Schäfer hat LFS gemacht, oder?
Keine Ahnung, also das will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu behaupten, aber es sieht doch manchmal schon so aus, so von wegen, du findest halt was und machst es nochmal besser und dann gibt's halt wieder was. Ich nimm's nicht libc, nimm was, ich Webserver. Ist ja auch so ein schönes Spielzeug, wo irgendwie jeder zweite Mensch gleich was eigenes bauen möchte.
Ja, das ist das Nette. Ja, aber manchmal kommt da was Gescheites dabei raus. Und wenn nicht alle so, sag ich mal, so sturköpfig wären, und dann wäre es schon ein bisschen armer, finde ich, oder?
Ja, sowieso. Dann hätten wir durchaus IPv6 Native und würden gerade die Portierung auf IPv32 vorbereiten. Wäre cool.
So.
Naja.
Okay, zurück zum Thema. Ja, Debilian. Wir sind mal gespannt jetzt, wie es da weitergeht. Es ist die letzte Hochburg der Kreuzritter. Gleich nach der Free Software Foundation. Ich finde die Free Software Foundation ist sogar lockerer drauf wie die Debilianer.
Ja, puh, keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, solange UpGet funktioniert, interessiere ich mich nicht für die Politik von Debian, weil, ja, kurz mal einen Blick auf die Mailinglisten geworfen und damit Grausen abgewandt. Das ist, also gerade dieser ganze Lizenzkram muss doch nicht sein. Das
sind voll die Hardcore-Leute. Also, es gibt ja große Unterschiede zwischen Open Source und Free Software. Und Open Source heißt ja nur die Quellen, ja, und die kommst du irgendwie ran. Und Free Software bedeutet ja viel mehr. Free Software bedeutet ja, dass du den Code auf jeden Fall bekommst, dass du den Code verändern darfst und damit machen darfst, was du Bock hast und so weiter, dass du also keine Restriktionen hast. Und das ist bei Open Source nicht unbedingt gegeben. Open Source kann man machen und gleichzeitig irgendwelche Lizenzen, die verbieten, dass man das weiterverwendet und so weiter. Ja, okay, zurück zum Thema. Wir hatten noch einen zweiten Newsblog, es ist nochmal was passiert.
Und das ist noch viel schlimmer.
Das eigentlich das Größere von beiden. Ich traue es mir kaum zu sagen. Apple hat sich abgewandt von IBM und verbaut jetzt in ihren neuen Rechnern keine lustigen Power-PCs mehr, sondern Intel-Rechner.
Ja, nee, nicht Rechner, CPU.
Blödsinn,
ja. Das wäre echt cool, hey, so dämlich Mac OS X und dann hätte ich auf meinem Laptop mal ein gescheites Betriebssystem, das zwar genauso dämlich ist unter der Haube, aber dafür gut aussieht.
Meinst du jetzt Mac OS oder was?
Ja. Also komm, schick finde ich es schon.
Mac OS ist irgendwie im Bastard von Betriebssystemen, finde ich.
Ja, ist doch in Ordnung. Ich meine, aus Kreuzungen kommt viel dabei raus. Schau mal so Richtung Obst oder Tiere oder sowas. Aha. Da ist ja auch so, wenn du ziemlich viel in Gegend rumkreuzt und so, das ist dann total cool. Mhm. Ja, ich sehe schon, ich habe dich sehr überzeugt.
Und manchmal kommen, wie heißen denn diese Maultiere raus, die nicht mehr fortpflanzungsfähig sind? Aber egal.
Ja. Das nennt sich dann DRM bei Rechnern, dieses nicht mehr fortpflanzungsfähig. Das ist dann einfach, kannst nicht mehr kopieren und so. Gibt's ja auch schon.
Ah, okay. Nett. Auf jeden Fall, Apple verbaut keine lustigen Power-PCs mehr, sondern irgendwelche CPUs von Intel. Genau, welche weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, es sind ganz normal x86, aber wie gesagt, nur quergelesen.
Ja, das ist extrem bitter. Weil die Intel-Architektur ist jetzt nicht unbedingt, die glänzt nicht gerade vor Schönheit. Und schade eigentlich, weil jetzt, ich finde irgendwie auf dem Desktop, im Desktop-Bereich war es das jetzt.
Ja, gut, man darf aber nicht, man darf ja die Argumente von Apple auch nicht ganz übersehen. Sie meinen einfach, dass die Roadmap von den Intel-CPUs viel besser aussieht, vor allem ja, auf jeden Fall, es geht primär um die Stromaufnahme, vor allem einfach die ganze Abwärme und den ganzen Quatsch. Ich meine, du brauchst ja heutzutage keine Heizung mehr im Winter, wenn du normalen, was weiß ich, Opteron-System oder ähnlicher Quatsch bei dir unterm Schreibtisch hast. Und da wollen die wohl einfach mehr machen, was einfach, ja, Power pro Watt, irgendwie so haben sie es in der Pressemitteilung genannt, angeht, dass einfach, dass die Roadmap, die Weiterentwicklung, was die so vorhaben, deutlich besser sei als bei PowerPC. Inwieweit ist es wahrscheinlich yet another Glaubenskrieg, aber...
Naja, weißt du, das haben sie ja schon gezeigt mit ihrem Banias-Zeugs da, ja. Mit dem Centrino-Kram, dass sie da recht dick dabei sind mit dem Pentium M da.
Ja, was ich ziemlich cool fand, war ja, dass IBM so regelrecht überfahren wurde. Die haben es ja anscheinend auch erst 3 Tage vor dem offiziellen Statement überhaupt erfahren und das finde ich schon verdammt cool.
Warum cool?
Ja, ich weiß nicht, wenn du überlegst, du hast hier einen riesengroßen, du hast einen Großkunden dazu, so in Form von IBM, eines der größten IT-Konzerne der Welt und gehst halt so drüber wie, ja, mein Gott, Schuhputzer oder Hausmeister, so, ach ja, übrigens, euren Kram brauchen wir dann nicht mehr, wir gehen zur Konkurrenz. Ja,
so cool finde ich das nicht, du kannst nie mehr zurück irgendwie.
Ja, ich glaube, da machst du viele Freunde damit und gerade Apple, die sind ja so ähnlich marktbeherrschend wie Microsoft im Softwarebereich, die haben es nicht nötig. Da ist jeder drauf an, da hat jeder Spaß dran, wenn er die Hardware an Apple verkaufen kann, deswegen hat Apple es überhaupt nicht nötig, das Freunde zu haben, weil die sind ja schon die Größten. Und insofern, ich glaube, das werden sie irgendwann bereuen, weil, also ich als IBM-Manager, ich würde nicht nochmal mit Apple Geschäfte machen wollen, wie nicht so eben mal hoppla hopp, na tschüss, danke, brauchen wir euch nicht mehr.
Einer der Apple-Gurus hier so aus unseren Kreisen, lustig, ich nenne jetzt mal keine Namen, der war auch total verzweifelt hier, der meint, dass ein großer Teil der Stammkundschaft wegbrechen wird, weil bei Apple eben von früher eben auch ziemlich viele Kreuzritter dabei sind. Das heißt, Leute, denen es ganz wichtig war, dass sie nicht bei Intel sind und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass viele erst jetzt vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ihre Hardware endgültig umgestellt haben, dass sie Mac OS 10 verwenden können. Und jetzt dürfen sie schon wieder neue Hardware kaufen. Und das finden sie auch nicht so lustig.
Ja gut, aber ich meine, was sollen sie machen? Irgendwann sind die aktuellen Rechner einfach veraltet. Und ich meine, der durchschnittliche ITler ist nun mal einfach ein Stück weit Hardware-Junkie. Der wird dann wohl oder übel in den Apfel beißen, in dem Fall tatsächlich. Und eben dann die neue Hardware kaufen. Weil was soll er sonst machen? Ich wüsste jetzt keine nennenswerten Alternativen, wo weiterhin Power-PC-Architektur verbaut wird.
Ja, ist aber eigentlich schade, weil ich finde Power-PC, vor allem weil es Risk ist, das ist jetzt wieder vielleicht mein Glaubenskrieg hier. Ja, ich finde halt Risk irgendwie viel cooler, wie dieses CISC-Zeugs da. Naja, wie auch immer. Mal ein bisschen Musik, oder?
Ja, so zur Abwechslung. Und es ist echt deprimierend, dass immer noch niemand angerufen hat. Ich meine, das waren jetzt ja wirklich genug Dinge, wo man reinbeißen kann.
Ja, aber wie? Aber das kippst auf eine beliebige Mailingliste und dann geht's da ab, ja?
Ja, sogar eine bestimmte, da geht's gleich doppelt ab. Nein, ja.
Aber irgendwie gibt's hier wohl keine,
obwohl wir schon so unqualifiziert daherreden. Ja, das genau. Ist wirklich, also meine.
Alles scheiße, wir machen alles selber besser. Aber jetzt muss doch jemand drauf. Okay, Spaß. 0731 9386299. Wir hauen jetzt nochmal hier Paul Anka rein.
Also eine Runde Swing, diesmal mit Playlist. Die war vorher nämlich auch nicht so ganz klar, was
ey, nun
was
Petze. Ist.
Ja, hey, ich finde das gut.
Das bleibt unter uns hier, was soll das?
Gehört so.
Oh Mann, okay, bis gleich. Oh, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio. Am Flo habe ich jetzt das Mic abgestellt, weil sowas Unqualifiziertes wie der von sich gibt, habe ich ja noch nie gehört. Nein, ich will mir nicht so sein. Okay, ich nehme mal wieder drauf. Aber unter kontrolliert, ich filtere ihn jetzt quasi.
Ich dachte, ich bin jetzt Quotenarschloch. Das musst du mir schon vorher erzählen, dass ich seriös sein soll.
Quotenschlampe.
Genau.
Okay, jetzt reden wir mal hier über Summer of Code. Deswegen sind wir eigentlich hier. Also Summer of Code von Google. Kurz Story, um was es da geht. Also Google hat gemeint, die Studenten haben alle nichts zu tun im Sommer. Nee, Spaß beiseite. Die haben...
Als ob sich das auf den Sommer beschränken würde.
Die haben Folgendes getan. Die haben gesagt, okay, Open-Source-Projekte, meldet euch bei uns. Und Entwickler, meldet euch bei uns. Und wenn du Student bist, kannst du dich bei uns bewerben. Und für irgendein Projekt von den Gruppen, die halt sich auch bei Google gemeldet haben, dann wird es da delegiert, wer dann was macht. Und dann kannst du dort lustig arbeiten. Und wenn das aber ein Projekt erfolgreich ist am Ende, kriegst du $4,500.
Nee, 4.500 kriegst du gleich von Anfang an.
Okay, ja, stimmt. Erzähl doch einfach mal du.
Ja, warum soll ich es erzählen? Ich bin hier für die unqualifizierten Dinge zuständig.
Jetzt ist schon eingeschnappt.
Ja, nee, ich bin
scheiß
nicht
Zicken hier.
Ja,
ich nehme ihn wieder, ich nehme ihn wieder raus. Zack, fertig. So, okay, dann können wir ernsthaft weitermachen. Also, ich liebe diese Macht, die ich hier habe. Hier.
Okay, ja. Ich automatisch leer.
Ja, okay.
Oh, jetzt nicht mal Cola hier.
Ich nehme ihn wieder drauf, so, okay. Also, okay, genau. Also, du bewirbst dich dort. Die Frist ist, glaube ich, schon abgelaufen.
Nee, die läuft übermorgen ab, am 14.
Okay. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wie viel heute ist.
Ja.
Okay, heute ist Sonntag. Die Frist läuft also in 2 Tagen ab. Man kann sich dort bewerben für ein Projekt. Man guckt sich das an auf der Homepage, welche Projekte da dabei sind. Beispiele Apache, Python, Jabber,
Ubuntu.
Ja, KDE und Gnome und eine ganze Menge Webkram.
Und Google selber auch und so weiter. Und die bieten quasi an, ja, das kannst du machen oder das kannst du machen und so weiter. Du hast ja insgesamt nur Zeit, 2 Monate etwa. Mhm. Du kriegst dort einen Betreuer aus dem Projekt, der dir dann bei der Einarbeitungsphase hilft und so weiter. Und wenn du quasi ausgewählt wurdest, wenn deine Bewerbung erfolgreich akzeptiert wurde, kriegst du erstmal 500 Cash, so als Willkommensgeschenk.
Dollar wohlgemerkt, das ist bei dem Kurs momentan echt wichtig.
Ja, okay. Na gut, dann sind es halt bloß nur 400 Euro, ist auch egal. Schaut zum Haufen Kohle fürs Nix tun erstmal. Und dann sitzt du lustig da zu Hause rum und hackst dann ein Projekt rum. Und wenn du fertig bist, dann entscheidet dir das Projekt, bei dem du warst, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, was du hier gebaut hast. Und wenn es erfolgreich war, dann kriegst du von Google $4,000 genau. Cash.
Und das Projekt selber auch noch 500.
Und das Projekt kriegt 500 dafür, dass es dir quasi die Unterstützung angeboten hat.
Oh, und so ein T-Shirt, ganz wichtig.
Und ein Pokal-T-Shirt gibt es auch, wo dann super draufsteht, ich bin Lead-Hacker von Google oder so. Keine Ahnung, was da draufsteht. Ja, weiß nicht, irgendwie so... Nein, ist egal.
Make code, no war.
Genau, ja, make code, no war. Ja, einer hat auch gemeint, so ein Blödsinn hier. Unsere Eltern hatten wenigstens noch Summer of Love. Ja, so mit viel Sex und Woodstock. Und wir haben Summer of Code mit viel Arbeit. Das ist irgendwie ungerecht.
Ja, aber gut. Die Zeit ändert sich. Gehst mit den $4,500 da Richtung Blaubeurer Straße, da kriegst du dann auch deinen Sex dafür. Bin ich mir fast sicher. Also insofern ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Auch wenn ich jetzt mit Sicherheit intelligentere Dinge mit der Code...
Ich glaube, ganz schön schufte, ey.
Ja, ja, schon. Wobei, das ist ja sowieso nochmal ein ganz anderes Thema.
Genau. Das Tolle daran ist auch noch, also muss man kurz erklären, das Copyright-Gesetz ist in Amerika bzw. im angelsächsischen Raum ein bisschen anders wie bei uns. Das Copyright ist quasi, wer das Recht auf dieses Dokument in dem Fall, auf den Code hat, und das kann man in Amerika veräußern, man kann es verkaufen und ja, was weiß ich was machen, ja, verkaufen im Endeffekt. Und es geht in Deutschland nichts, Urheberrecht ist nicht übertragbar, aber für den angelsächsischen Raum ist es interessant. Google sagt, das Copyright bleibt beim Autor, also sie greifen hier nicht irgendwelchen fremde Arbeitern ab. Und es sei denn, das Projekt, bei dem du arbeitest, verlangt von dir, dass das Copyright abtrittst. Es gibt nämlich manche Projekte, die wollen das Copyright von allem Zeugs gesammelt haben, dass sie da, was weiß ich, keine Ahnung, keinen Stress haben oder so und nicht immer 50 Leute fragen müssen. Sondern dass es in die Gruppe übergeht. Das entscheidet dann aber die Gruppe, das liegt an der. Du kannst ja zu einer anderen Gruppe gehen, wenn das nicht passt. Und die Lizenz, wenn du das veröffentlichst,
ist halt... eigentlich die gleichen Spielregeln.
Genau, die gleichen Spielregeln. Und es ist auf jeden Fall halt eine Open-Source-Lizenz, Lizenz in irgendeiner Form, je nach Projekt.
Genau, und es ist verpflichtend, dass die ganze Entwicklung bei irgendwas wie SourceForge oder sowas ähnlichem stattfindet, wo einfach auch das Repository, also der Source selber nachher eben öffentlich ist.
Mhm, genau. Gut, alles bis jetzt super duper, oder? Ja, jetzt stellt sich die Frage, warum zum Geier macht Google sowas? Was für Vermutung haben wir denn da, Uli Lein?
Image aufbessern.
Image aufbessern. Ja, warum denn?
ja, weil sie es nötig haben, mit ja. ihrer Gmail, wo sie die E-Mails ausspionieren, ihre Cookies, wo sie ihr User überall hintracken und so weiter. Google braucht einfach ein besseres Image und dadurch, und das möchten sie halt damit erreichen, denke ich.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass es ganz so selbstlos ist. Also ich vermute zumindest, dass sie nachher anschauen, was du für Sourcer ja. qualifiziert hast, und wenn dann nachher dann so 3-4 neue Angestellte für Google dabei rausspringen, warum eigentlich nicht? Also es würde mich wundern, wenn sie einfach nur so just for fun Geld verbrennen.
Ja, Headhunting auf jeden Fall auch.
Ja, also ja, eins nach dem anderen. Google ist am Anfang war Google super duper, ja, waren voll die Guten. Also es ist hier ein bisschen in den Formaten nicht so schwarz-weiß-Ding. Ja, es gibt wenig Neutrale. Es gibt entweder der ist gut oder der ist böse. Und meistens, je größer du wirst, desto böser wirst du automatisch. Aber es liegt oft aber auch daran, dass sie dann Scheiße bauen. Übrigens war früher IBM der Böse, Microsoft der Gute, aber naja, lang her und so weiter.
Ja.
Jetzt ist halt Microsoft der Böse und so weiter. Egal, auf jeden Fall, Google war ziemlich cool, weil ihre Engine, ihre Suchmaschine war halt echt, die rockt schon, muss ja. man schon sagen.
Und vor allem relativ wenig, ja, gar keine Werbung eigentlich. Es Wenn Werbung, dann ist sie explizit gekennzeichnet.
Und auf der Seite und nicht so aufdringlich mit Blink und Hüpfen genau. und so.
So, wer mal kurz sich Yahoo anschaut, wird ganz schnell verstehen, warum Google manchmal halt doch noch cool ist.
Richtig. Und ja, und die Qualität von der Suchmaschine ist auch ziemlich hoch und so weiter. So, aber dabei ist nicht geblieben, dann ging's los. Dann ging zum Beispiel die Filterungsgeschichten los. Ich erinnere mich da an eine Sache, schon allgemein mit dem Scientology-Zeugs.
Ja, ja, das ist nicht ganz klar, was da genau lief. Es gibt auf jeden Fall eine bekannte Website, die so Scientology-kritisch ist, einfach darüber berichtet, was die anstellen. Und die verschwand plötzlich aus dem Index von Google und war einfach nicht mehr gelistet, gab dann ziemlich einen Aufschrei, müsst ihr auf Slashdot nachlesen lassen, was genau dann da war. Und auf jeden Fall, plötzlich sind sie wieder da, aber so ganz klar, was da jetzt gefiltert wurde und warum, ist eigentlich bis heute nicht. Zumindest nicht so weit, wie ich das nachverfolgt habe.
Also das Problem ist folgendes, vom Prinzip her, das Internet ist halt ein riesiger Haufen mit Daten, ja. Und da ist niemand da, der dir sagt, wo du was findest, du musst einfach blind rumlaufen. Und wenn du nicht von einem Freund oder irgendwie einen Link bekommst, dann findest du ihn meistens eh nicht, es sei denn, du hast eine Suchmaschine. So. Das heißt, die Suchmaschine ist ein ziemlich zentraler Punkt, der entscheidet, was im Netz jetzt veröffentlicht wird oder nicht. Ich meine, veröffentlicht ist es auf jeden Fall, aber wenn es keine Sau findet, bringt dir das irgendwie auch nichts.
Genau.
Und wenn jetzt jemand sucht nach Scientology-Kritik und er findet die Kritikseite über Scientology eben nicht, dann ist es pro Scientology diese Maßnahme. Weil viele, wenn sie eben etwas suchen, gehen einfach in die Suchmaschine und suchen dort, weil sonst wirst du einfach nicht fündig. Wo willst du denn anfangen auch?
Genau, wobei das Problem ist hier halt, wenn man von Suchmaschine spricht, redet man heute automatisch von Google. Das war auch schon anders, dass du einfach 3, 4, 5 halbwegs bekannte Anbieter hattest, aber inzwischen, ich meine, es ist ja schon schön, wenn man überhaupt von Suchen spricht. Meistens sagt man heutzutage schon googeln, was ja auch schon ziemlich viel aussagt. Und dadurch haben die halt doch eine gewaltige Marktmacht.
Richtig. Liegt aber auch daran, dass ihr Produkt, also ihre Suchmaschine halt die beste ist irgendwie.
Ja gut, kann man sich streiten, gibt auch Untersuchungen, die was anderes sagen, aber ich meine, das wäre glaube ich so ziemlich das einzigste im IT-Bereich, wo es nicht irgendwelche Leute gibt, die sagen, dass es scheiße ist.
Mhm. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, an dieser zentralen Stelle können sie jetzt Macht ausüben, indem sie eben filtern und gewisse Seiten nicht listen. Was sie zum Beispiel auch filtern, sind Nazi-Seiten. Da kann man sich betrefflich streiten, der CCC hat eine sehr gespaltene Meinung, was das betrifft. Die einen sagen Meinungsfreiheit, die anderen sagen ja, aber nicht bei Rechten. Und so ganz grob mal abgerissen, um was es da geht.
Der Fredio hat keine Mailingliste, oder? Also nur sicherheitshalber.
Schluck.
ich meine ja nur so. Es soll ja Leute geben, die daraus dann Monster-Threads machen.
Also, na, bisher habe ich ja nur neutrale Dinge gesagt, oder?
Also, ja, komm. Du hast das böse Wort Nazi erwähnt. Ich meine, Nazis sind scheiße. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Aber nun ja. Was man nun gegen die Jungs unternimmt oder nicht, ist gerade in Clubkreisen sehr umstritten, ja. Und es ist immer wieder schön, was da daraus dann resultiert. Anyway, wir waren bei Google, Entschuldigung, ich schon wieder.
Nein, das Thema ist schon wichtig, das Nazi-Thema. Vielleicht ein Wort noch dazu. Ich bin der Meinung, dass man mit Wegschieben und Verbieten nichts erreicht. Man muss aufklären und man muss vor allem Jugendarbeit betreiben, um den Nachwuchs zu entziehen.
Ja, vor allem das Traurige ist halt einfach so, dass es gerade bei Kids ganz normal ist. Was verboten ist, ist erstmal cool. Ob das Richtig. Jetzt Alkohol, Kippen oder eben Faschos sind, das ist Wurst. Und dadurch erzeugst du hier künstlich einfach so, ja, Geheimwissen und wuh,
und ich bin viele, Elite. Und viele sind auch Mitläufer, weil sie einfach keinen anderen Freundeskreis haben oder weil sie woanders keine Bestätigung finden oder so Geschichten. Auch wenn das scheiße ist, sollte man den Leuten trotzdem die Möglichkeit lassen, wieder rauszukommen. Und das kann man nicht, indem man sie verbannt und wegschiebt. Sondern man muss auf die zugehen und quasi den Alternativen zeigen, damit die also die Hand reichen quasi. Mhm. Und es ist aber, die Gesellschaft neigt dazu, Dinge, die sie nicht mag, wegzuschieben und wegzusperren. Mhm. Und das finde ich komplett falsch. Aber zurück zum Thema. Haben wir uns lustig gestritten beim CCC. Egal.
Das heißt drum. Interessant ist in dem Zusammenhang übrigens, dass Google selber, also eigentlich das komplett Google eigentlich überhaupt nie zensiert, sondern sie machen das meistens landabhängig. Also es ist so, dass in Deutschland, wenn du aus einer deutschen IP-Range kommst, gerne andere Sachen rausgefiltert werden, wie wenn du in Staaten oder ganz extrem in China unterwegs bist. Das ist durchaus auch ganz witzig. Also die machen da teilweise auch Lokalpolitik damit.
Ja, beugen sich die da den lokalen Gesetzen oder?
Ja, mit Sicherheit auch. Also ich meine gerade hier in Deutschland jugendschutz.net, da haben mit Sicherheit schon einige Leute viel Spaß damit gehabt. Ich habe auch schon eine sehr interessante E-Mail von denen bekommen. Anyway, es ist ganz klar, je nachdem, um welches Land es geht, ganz gewaltig unterschiedlich. Ich meine, gerade so Länder wie China, wo gewaltig zensiert wird, ist es relativ binär. Entweder du spielst das Spiel mit oder deine Suchmaschine selber ist nicht verfügbar. Und bei einem derart großen Markt wie China wären sie rein marktwirtschaftlich gesehen einfach Vollidioten, wenn sie sich diesen Markt entgehen lassen würden. Dann sagen die, ja, ist in Ordnung und Falun Gong und der ganze Kram wird alles, googeln wir, lassen wir nicht danach suchen und dann passt es.
Hm. Ja, das ist ein Problem, wie gesagt, ähnlich sage ich mal zu den Gatekeepern jetzt bei der Musikindustrie, wo einfach Leute in Schlüsselpositionen sitzen, die entscheiden, was durchgeht und was nicht durchgeht. Und das Problem ist an dieser Stelle wie oft eben die Monopolstellung, weil Google hat ein Quasi-Monopol, kann man sagen, was Suchmaschinen betrifft.
Es gibt aber andere.
Und sie tun es, also sie filtern und das ist ein Problem. Ein anderes Problem, Uli hat es vorher angesprochen, Gmail. Also Google hat seit neuestem, auch schon eine Weile jetzt her.
Ja, nein, eigentlich ja noch gar nicht. Es ist immerhin noch nicht öffentlich und Beta-Status.
Ah, echt?
Das ist ja so Pseudo-Elite, dass einfach, du kommst nur, wenn dich jemand einlädt dazu. Seit einiger Zeit kriegst die Invitations im Dutzend billiger, deswegen inzwischen ist es nicht mehr ganz so ernst. Am Anfang war es wirklich so, du hast so als Gmail-Account-Benutzer eben meinetwegen 5 Einladungen pro Monat schicken können und dann sind eben 5 Leute dazugekommen und haben dir teilweise bei eBay sogar Geld dafür damit gemacht, mit hier Gmail-Einladungen.
Auf eBay wird doch alles vercheckt, das ist ja unglaublich.
Das ist durchaus und meistens für das doppelte Preis, wie man sonst
apropos sagt. eBay, das muss ich mal hier lustig sagen. Es gibt doch einen ganz haufenweise so World of Warcraft-Spiele und so weiter. Und die haben doch ganz viele wichtige Gegenstände immer dabei. Und die Gegenstände sind ziemlich was wert unter Spielern, auch wenn es nur virtuelle Gegenstände sind. Und dann kam doch tatsächlich einer auf die Idee, man könnte doch über diese lustigen Botnetze, die so im Grid-Computing von Windows-Rechnern unterwegs sind, ja, dazu benutzen, solche Accounts zu übernehmen und dann auszuschlachten und alles auf eBay zu verchecken.
Das ist eigentlich wirklich cool. Wobei, da gab es vor, ich glaube, 4 Tagen, auch Heise-Ticker müsste gewesen, Heise oder Spiegel, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Meldung von einem Chinesen, der seinen Kumpel erstochen hat, weil der Kumpel hat irgend so ein wildes Schwert auf eBay, so, also ein rein virtuelles Schwert verhökert und dann gab es wohl ziemlich Stress. Der Kumpel hat dann auch gemeint, klar, du kriegst das Geld dafür, aber naja, die Chinesen gehen halt doch gerne gut ab. Und dann plötzlich hat diesen Kumpel nachts erstochen. Alles nur wegen einem rein virtuellen Schwert. Das finde ich dann schon echt krass.
Ach du Kacke. Ja, mei. Ich würde mal sagen, sollten sich mal wieder vom Pizzamann-Universum rekalibrieren lassen.
Ja, so generell ein bisschen offline wäre gar nicht so schlecht.
Okay, wo waren wir? Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Bei Gmail waren wir. Ja, also Gmail, Google Mail, man kann Mail verschicken, so ähnlich wie bei GMX und so weiter.
Mit einem sehr schicken Interface übrigens.
Der Knaller war halt, man hat 1 Gigabyte Platz bei denen, wo man seine Mails rumliegen lassen kann. Und das Problem war, Google hat gesagt, sie filtern, sie scannen die Mails, um Werbebegriffe quasi rauszufinden und dann quasi
kontextsensitive
genau. Werbung auf ihre Dings, auf dieses Webfrontend da posten zu können. Und dann haben viele aufgeschrien, wow, Datenschutz. Und ist ja voll böse, was die machen. Ich bin mir nicht so sicher, ich bin zweigeteilter Meinung. Auf der einen Seite schon scheiße, aber auf der anderen Seite weiß der Geier, was GMX mit meinen Mails macht.
Ja, erstens das und vor allem, also auf Deutsch gesagt, man ist ein Vollidiot, wenn man wichtige Dinge in E-Mails schreibt.
Unverschlüsselt sogar.
Ja, natürlich unverschlüsselt. Ich meine, GPG bei Google, da haben die viel Spaß damit, ihre Werbung. Aber wer unverschlüsselte E-Mails schreibt und dann auch nur ansatzweise was wirklich Wichtiges reinschreibt, der ist so oder so ein Vollidiot. Völlig egal, wo er nachher seine Mails dann speichert. Muss man einfach in aller Deutlichkeit
sagen. Du hast gerade 90% der Weltbevölkerung beleidigt.
Ja, kann ich nichts, habe ich kein Problem mit. Ich tue selber auch verschiedene Sachen in eine Mail rein.
Also, wenn ihr den Troll hier niedermachen wollt, 0731938-6299.
Ja, genau.
9386299.
Boah, jetzt fehlt noch so ein Peitschenknall hinterher.
So, ruf mich an, Knall.
Jo, so. Wunderbar.
Ja, Gmail. Und dann, was war noch? Google-mäßig.
Ja, Gmail übrigens noch ganz kurz, die hat inzwischen mehr wie ein Gigabyte, das ist auch ziemlich geplant. Ja. Das zählt laufend hoch auf deren Website und das ist dann auch tatsächlich der Speicherplatz, den du dann zur Verfügung hast. Also inzwischen so, ja, grob 1,1 Gig, so ganz über den Daumen, ich weiß nicht genau den Count.
Ja, genau, und kaum gab es Gmail, gab es dann auch ein Dateisystem für Linux, das Gmail verwendet hat, also quasi kriegst du ein Gigabyte geschenkt, ein bisschen langsam der Zugriff, aber nicht schlecht, oder?
Tja, mal gehst in Uni auf den Wertstoffhof, da sind teilweise 10, 15 Gig Festplatten, die noch tun und es ist deutlich schneller und genauso umsonst.
Ist trotzdem cool.
Ja, auf jeden Fall. Cool ist es, ziemlich sogar. Ach, wie viel man kiffen muss, um auf so eine Idee zu kommen, will ich gar nicht so genau wissen.
Wieso, man guckt sich Soap ein bisschen genauer an und schon hat man die Idee.
Mit Mails verschicken und so. Ja, ich sag ja, kiffen und so, das ist...
Okay.
Ja, nein, nicht nochmal eine Baustelle aufmachen, das ist...
Nein, 386, so, nein.
Naja.
Okay, ja, ich glaube, jetzt machen wir Musik, jetzt haben wir wieder ewig hier gelabert. Nachher geht's weiter, warum Google böse ist. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen das Summer of Code an, was da eventuell dahinter steckt oder was da vielleicht gut oder schlecht ist. Einfach mal ein bisschen diskutieren. Und wir werden sprechen, was denn die Open-Source-Bewegung eigentlich ist, was denn das bedeutet, wenn Leute schreien, give back to the community, und ob Google das jetzt tut oder nicht, das kommt jetzt alles hier nach der Werbung, war Spaß. Nach der Musik hier, ich hau hier wieder Paul Anka rein, weil außer Paul Anka und Frank Sinatra habe ich nichts, ich habe keine Ahnung von Swing und ich wurde beauftragt, das regelmäßig zu betonen und das mache ich hiermit, also ich habe keine Ahnung von Swing. Viel Spaß. Yeah, sag ich mal.
Ganz gepflegt.
Ich finde die voll geil, die Musik. Hey. Passt überhaupt nicht zu mir, aber ich finde sie voll geil. So, ja, zurück zum Thema. Google. Genau, das ist Summer of Code. Das Erste, was einem ein bisschen sauer aufgestoßen ist die Tatsache, dass Menschen aus Ländern, die unter US-Terrorverdacht stehen, ausgeschlossen sind.
Ja, die Achse des Bösen hier.
Genau, die muss man durchtrennen. Ist ein bisschen nicht gut, finde ich. Aber Flo...
Ja, ich weiß nicht, ich vermute einfach, es steht zumindest so in der FAQ formuliert, dass es eher so klingt, dass es wohl irgendein schickes Ami-Gesetz gibt, das es generell verbietet hat. Also es steht so dran, due to law, bla bla, überhaupt. Also, dass es nicht eine Entscheidung von Google selber war, sondern dass sie das einfach nicht mit Leuten aus so Ländern überhaupt Geschäfte machen dürfen. Inwieweit es so stimmt oder ob das da wie der Paragraph heißt, weiß ich natürlich nicht. Ich meine, Ami-Gesetze ist nicht unbedingt das, womit ich mich täglich beschäftige, aber es wäre zumindest auch eine Option, die man bedenken sollte, ob es wirklich eine Entscheidung von Google war.
Mir ist egal, also wer das entschieden hat, ich finde es auf jeden Fall scheiße, weil, ja, völlig unfair halt, weil, keine Ahnung, kannst du nichts dafür, du bist halt irgendwo in so einem Land geboren und willst jetzt lustig rumhacken und darfst nicht, weil irgendwelche andere Idioten meinen, sie müssen sich in die Luft sprengen, finde ich ein bisschen daneben und das ist wieder so ein Punkt, dieses Ausgrenzungsprinzip, ich finde es total scheiße, weil wenn du dich von den Amis in den Arsch getreten fühlst, dann magst du irgendwie auch nicht mehr so.
Ja, merkt ihr, wir wollen mit aller Gewalt, dass er anruft. Jetzt geht's schon über die US-Außenpolitik. Also wir machen wirklich alle trollwürdigen Dinge durch hier heute.
938-6299. Ach, ruft eh keiner an, die trauen sich nicht.
Die Null nur im Irk, wir haben es genau gesehen. Hier liest man nämlich mit, Jungs. Auch was ich über die Musik gesagt habe. Aber wer hier nicht anruft, der wird sowieso nicht ernst genommen.
So sieht's nämlich aus hier. Genau, weil wir sind hier ernst zu nehmen. So.
Sowieso, vor allem ich.
Okay, ich nehme ihn wieder raus.
Oh Mann.
Okay, es ist ein bisschen schlecht, dass sie die Leute da nicht mitmachen dürfen, aber so ist es. Und ja, okay, also Google kann vielleicht da nichts dafür, deswegen gehen wir mal weiter. Das nächste, was den Leuten nicht so gepasst hat, immer, also war der Aufschrei, warum nur Studenten, ja? Ich bin hier ein Arbeitsloser und ich hätte auch gern $4,000. Warum nur Studenten? Da muss man auf den Punkt kommen, warum Google das überhaupt offiziellerweise macht. Die Idee ist folgendes, man will Leuten, die sich dazu entschlossen haben, Software sowieso zu machen, dazu bringen, dass sie doch Open Source Software machen. Quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie sich noch orientieren und entwickeln, quasi auf die gute Seite ziehen. Und denen quasi einen Anreiz geben, dass sie da mal reinschnuppern und da mal was machen. Und wenn sie erfolgreich sind, dann hoffentlich dabei bleiben. Und deswegen will man Studenten nehmen und nicht das generell aufmachen, weil einer hat gemeint und hat auch recht, wenn man es generell aufmacht, hat man gar keine Kontrolle mehr und dann kommt irgendein Profi-Programmierer und zockt da kurz $4,000 ab und das war eigentlich nicht der Sinn.
Mhm.
Deswegen begrenzt man das auf Studenten
Ja, vor allem bleibt einfach zu hoffen, dass es keine Eintagsfliege bleibt. Ich meine, wenn wir gerade vorher bei Gmail, haben wir es ja auch gesagt, Google war da, hat einen Gig Speicherplatz für alle gegeben und plötzlich haben also die ganzen anderen gratis E-Mail-Anbieter auch plötzlich angefangen aufzurüsten. Hier ein Gigabyte, da zwei. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass die Werbewirkung von dieser ganzen Code of Summer-Geschichte durchaus auch auf andere Firmen durchschlägt. Und insofern hoffen wir einfach mal, dass nicht die letzte Aktion war.
Ich finde es ziemlich interessant, was da abgeht. Also diese ganze Open-Source-Bewegung, vielleicht sollte man jetzt mal ein bisschen über die Free-Software-Bewegung reden. Wer kommt denn da rein spaziert? Servus, Chris. Jetzt wollte er vor Ort hier rumnöllen.
Ja, ja, genau. Die rufen nicht mehr an, die kommen schon physikalisch her.
Willst du mitbashen? Willst du einen Mike?
Er hat ja nicht mal einen Meinungsinverter dabei.
Also. Ah, okay. Ja, wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Die Open-Source-Bewegung, was da eigentlich abgeht. Ja, wenn man auf den ersten Anblick ist es sehr ideell, ja. So diese Idee, ich mache Code für alle, für die Welt, damit die Welt besser wird und ich hoffe, dass mir die Welt es dann mich dafür entlohnen wird, so dieses Selbstopfernde für die Gemeinschaft.
Glaubst du, dass deswegen die meisten Open Source Entwickler Open Source bauen? Also ich würde es eher mal ganz frech behaupten, dass einfach so Spaß an der Sache. So, ich meine, also ich hätte auch einfach keinen Bock auf den Marketing.
Ich meinte gerade, wenn man als Unbedarfter drauf stößt.
Ja. Ach so, ja, Entschuldigung.
Dann hat man dieses Gefühl am Anfang, als ob das alles irgendwie so selbstlose Leute sind und so weiter. Und auf den zweiten Blick, da gebe ich dir jetzt recht, viele machen mit, weil wenn du nicht Open Source hast, dann macht es meistens eh keinen Spaß, weil wenn du abhängig bist von irgendeinem Hersteller, was der dich machen lässt, dafür hat eh keiner Bock, sich von jemandem sagen lassen, was er zu tun hat und nicht. Dann macht es irgendwie nicht so viel Spaß, wie wenn du einfach machen kannst, was du lustig bist. Das ist der Grund, warum so viele Leute sich dafür begeistern und Open Source wollen, so unter den Informatikern jetzt. Aber es stellt sich immer noch die Frage, ob das ein Spielzeug bleibt für kleine Kinder oder ob es ein ernstzunehmendes Modell ist.
Ja, teils. Also interessant finde ich hier vor allem diese Doppelmodelle, wie es MySQL zum Beispiel hat. Und jetzt bitte, ich fange an, es ausnahmsweise mal an, nicht zu bashen, weil wenn es auch noch die Datenbank mit reinnehmen, wird der Sonntag echt zu groß.
MySQL ist so scheiße.
Die haben auf jeden Fall dieses Doppellizenzmodell. Auf der einen Seite Open Source, benutzt es wer will, alles wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch die Option, du kaufst dir praktisch den Support und Dokumentation mit als Firma, gehst her, investierst viel Geld und kriegst dann halt auch entsprechend Unterstützung. Und die schreiben wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schwarze Zahlen damit. Einfach dieses entweder bist du kleiner arbeitsloser Student, der eh viel zu viel Zeit hat, also Lease and Source, oder du bist eine Firma, die einfach darauf angewiesen ist, dass es schnell und sinnvoll tut, also zahl Geld für die Beratung. Das ist durchaus auch ein Modell, das sich wohl bezahlt macht.
Also im Moment wird ziemlich viel rumexperimentiert, mit was ist denn die richtige Lizenz für das. Es gibt, also der Lizenzdschungel, der ist unendlich dicht und es gibt Haufen Zeugs und dann gibt es diese Lizenz abgeändert so und so und irgendwie gibt es keinen Unterschied mehr zu der anderen Lizenz, die heißt trotzdem anders und lauter so Zeugs. Also der Grundgedanke ist ganz einfach folgendes, ich habe den Quellcode zur Verfügung, da spricht man von Open Source. Der Quellcode ist wichtig, weil nur dann kann ich sehen, was das Programm macht, weil anhand vom Binary, also dem Zeugs in Maschinensprache, da wirst du nicht schlau draus, das sind nur wilde Zahlen und da hast du keinen Überblick und gar nichts. Das ist ziemlich hart, da überhaupt was zu erkennen. Und wenn du aber den Quellcode hast, dann kannst du ihn lesen. Informatiker können Quellcode lesen, wie Mediziner Röntgenbilder lesen können. Und deswegen, wenn du den Quellcode hast, dann kannst du was damit anfangen. Und es ist schon mal ganz wichtig, dass du überhaupt an der Software weiterarbeiten kannst. Stellt sich die Frage, wie viel darfst du denn weiterarbeiten an dieser Software?
Und auch weitergeben an die Informationen.
Und dann wiederum weitergeben, genau. Und die Free Software-Bewegung geht den Weg, dass das drei Kriterien erfüllt sein müssen, du musst den Code immer... du musst den Code bekommen, du darfst ihn, ich glaube vier sind sogar, du darfst ihn darfst mitmachen, was du Bock hast, du darfst ihn modifizieren und so weiter, für welche Zwecke auch immer, du darfst ihn weitergeben, wie du Bock hast, aber, und jetzt das ist jetzt der GPL-Way quasi unter der gleichen Lizenz. Das ist quasi die Idee von GPL, dass einmal Dinge, die einmal für die Community, sagt man dann immer so, für die Gemeinschaft gemacht wurden, dass sie auch in der Gemeinschaft bleiben. Es gibt andere Modelle, wie zum Beispiel BSD, die sagen, mach damit, was du willst, ist mir doch scheißegal. Außer Advertising musst du glaub machen. Du musst sagen, wo du es her hast.
Genau.
Dass quasi derjenige, der es gemacht hat, wenigstens Anerkennung bekommen.
Es gibt ja auch diese No-Advertising-Variante von der BSD-Lizenz.
Dann ist aber bei Public Domain, finde ich.
Ja, gut, ich meine, da mussten Juristen fragen und ich mich. Aber witzig in dem Zusammenhang finde ich übrigens, wie dehnbar so Lizenzen sind. Also Harald Welte ist ja einer von den ganz bekannten Leuten, die immer dafür kämpfen, dass also auch die GPL durchgesetzt wird, der regelmäßig irgendwelche Firmen, gerade Linksys und wie sie alle heißen, verklagt hat, weil sie Software nutzen, die unter GPL steht, ohne ihren Source öffentlich zu machen.
Namentlich ihr Netfilter?
Ja, genau. Er ist vor allem für Netfilter dann unter unterwegs, macht aber, glaube ich, inzwischen auch mehr. Aber keine Ahnung, er hat einen Blog, der sich auch sehr toll liest. Und da hat er irgendwann erwähnt, es war, ich glaube, Adaptec. Ich bin mir nicht auf jeden Fall eine Firma mit A, also nagelt mich nicht genau auf Adaptec fest. Die haben dann also angefangen, sie wollen jetzt GPL-compliant machen, haben das aber total raffiniert gemacht. Den Source, den hast du nur bekommen, wenn du einen frankierten Rückumschlag an eine komische Adresse irgendwo am Ende der Welt in Staaten geschrieben hast und das Zeug dann auf dem Postweg zurückgekriegt. Also relativ kompliziert gemacht, einfach das im Prinzip will eh keiner den Source, geht keiner hin und holt ihn sich. Insofern, du kannst es schon auch über den, diese GPL.
Ja, aber das ist ja Blödsinn.
Ja doch, natürlich. Jeder hat die Möglichkeit ranzukommen.
Ja, das nein, ist ja, dann holt sich's einer, stellt's ins Netz.
Das ist durchaus gute Frage. Keine Ahnung. Aber es ist, die Firmen probieren es auf jeden Fall immer wieder. Einfach gerade den Lizenztext zu denen.
Ja, genau. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich eigentlich gehen wollte. Wie ernst zu nehmen ist freie Software auf dem harten Markt? Und ist es nur ein Spielzeug für Computerfreaks oder ist es echt ein ernstzunehmendes Modell? Und zeitlang war ja immer so dieses, ja, wir schaffen für euch, also die Open-Source-Community schafft und die Industrie benutzt und es kommt nichts zurück. Es war immer das Verlangen, give back to the community. Mindestens, was er zurückgeben muss, sind Änderungen, das muss aber allein schon wegen der Lizenz.
Genau.
Das heißt, es ist schon mal garantiert, wenn eine Firma, was nennen wir zum Beispiel, Jabber, fällt mir gerade so ein, einsetzt, um intern zu kommunizieren und schreibt da ein neues, keine Ahnung, eine Extension für ein neues Gateway, was weiß ich, dann ist es da wiederum dabei.
Jein, es ist dann dabei, wenn du auf den Source von Jabber und dem Jabber-Team aufbaust. Wenn ja, okay. du aber was eigenes baust, was das gleiche Protokoll spricht, dann heißt es absolut nicht, dass du das, also so stimmt. Kann man das, das ist nur einfach, wenn du den Source verwendest, wenn es nur das Protokoll spricht, heißt es noch lange nicht, dass du das auch unter die GPL setzt.
Ja, das war Blödsinn, stimmt.
Ja, Entschuldigung.
Aber du setzt zum Beispiel ein und findest ein paar Bugs und fixst die oder sowas.
Genau.
Und das muss zurückgehen. Okay, ja. Aber irgendwie war das irgendwie lange Zeit alles, was zurückgekommen ist. Und jetzt scheint irgendwie der Punkt erreicht zu sein, wo jetzt ernsthaft was zurückkommt. Wo eine Firma begriffen hat, dass sie davon profitiert. Wo quasi, auch wenn immer behauptet wird, mit Open Source kann man kein Geld verdienen, wo jetzt der Punkt erreicht wird, dass man sieht, eine Firma lebt von Open Source. Und
ja.
Google verdient ja wohl Geld.
Genau.
Und Google lebt von Open Source und gibt jetzt zurück.
Ja, nicht aber ganz. Also ich meine, Teile von der Engine und so, da ist überhaupt nichts Open Source.
Nein, ich sagte nicht, dass sie die Open Source Kreuzritter sind. Ich sagte nur, sie leben von Open Source.
Genau, sie nicht. Das ist eine ihrer Geschäftszweige. Also die eigentliche Suchengine, da machen sie richtig Closed Source, die verkaufen das Zeug mitsamt Hardware. Das gibt's ja auch, dass sie das anbieten. Diese, also Suchmaschine Google im Prinzip in a Box, das ist dann ein schickes 19-Zoll Gehäuse, das du bei dir in der Firma dann fürs Intranet zum Indizieren benutzen kannst und das ist keineswegs Open Source, sondern das wird richtig lizenziert mit.
Ja, aber sie setzen haufenweise
Open Source ein.
Genau,
sie machen eben beides.
Zum Beispiel setzen Apache ein und so weiter.
Genau.
Und das ist halt alles umsonst. Und wenn man sich andersrum einen Microsoft Webserver kaufen müsste, der kostet halt ein bisschen mehr Asche.
Ja, der kostet ordentlich Asche, vor allem auch Traffic, wenn dann wieder mal irgendein Exploit
unterwegs ist. Nein, wir bashen jetzt nicht über Microsoft, das wird mich nie fertig. 9386299 ist die Nummer. Falls jemand hier in Flo jetzt dafür bestrafen will, dass er Microsoft in den Dreck zieht, aber ich werde ihn verteidigen. So.
Ja, wunderbar.
Ja. Ja, wo war ich jetzt genau? Und jetzt ist irgendwie, also eine Firma jetzt quasi, die zurückgibt. Jetzt stellt sich die Frage, warum gibt sie zurück? Und wenn man aber pragmatisch ist, dann kann man hier aufhören und sagen, ist mir egal, warum die zurückgibt. Sie gibt zurück. Und wir profitieren davon. Es fließt jetzt mindestens Geld in die Projekte.
Genau.
Und,
also es ist in Bezug auf Google, meinst du?
Ja, ja.
Genau. Weil es gibt ja auch, du meinst generell Firmen, weil es gibt ja auch ganz andere Beispiele. Ich meine, schau dir Linksys an, wenn sie am Anfang wollten sie es ja nicht offen machen, aber wenn sie ihre Firmen, seitdem sie ihre Firmware offen haben und da normal Linux drauf auf diesem Access Point, ich bin mir sicher, die würden nur halb so viel von ihrem Kram verkaufen, wenn es sie nicht offen
haben. Aber hallo, auf jeden Fall.
Weil diese Dinge sind einfach cool und die wollten am Anfang ja auch nicht.
Die sind aber die geben nichts zurück.
Ja, die sind erst, doch natürlich ihre Anpassung eben, dass du mit der Hardware arbeiten kannst. Ja,
das ist aber lächerlich.
Ja, wollten sie am Anfang aber auch nicht, muss man ganz klar
sagen. Ja, natürlich, ja. Also, der Umdenkprozess hat stattgefunden und es ist auch gut, dass sie das gemacht haben. Nur was ich sagen wollte, ist, zeitlang lief nichts zurück außer Patches.
Genau.
Fertig. Und jetzt läuft Kohle zurück. Manpower quasi genau. Läuft zurück. Also Kohle und Manpower läuft
ziemlich
zurück.
Ziemlich viel.
Und stellt sich die Frage, warum? Und meiner Meinung nach ist Google halt den Laden, der wird betriebswirtschaftlich geführt. Und
spätestens seitdem sie an der Börse sind, müssen sie. Ich meine, letzten Endes kommt es auf die Dividende an.
Richtig, und da sitzt bestimmt keiner dort, der jetzt hier meint, hoch, wir haben so viel Geld, geben wir mal ein bisschen raus. Also sie machen es aus Eigennutz, aber das Tolle ist jetzt, und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich seit 10 Minuten raus will, sie machen es aus Eigennutz, aber das passt in das ganze Open-Source-Modell rein. Das heißt, es scheint aufzugehen, die Idee. Die Kritiker, die sagen, mit Open-Source kann man kein Geld verdienen, die sind hier, also die wurden Lügen gestraft. Das funktioniert. es gibt eine Firma, die profitiert davon, wenn sie Open Source unterstützt.
Ja, und ist halt die Frage, inwieweit sie profitieren. Ob das rein Imagepflege ist oder ob sie eben nachher auch durchaus einen Mitarbeiter
rauskriegen. Auch wenn es Imagepflege ist, profitieren sie. Aber ich glaube nicht, dass es nur die Imagepflege ist. Jetzt kommen wir zurück. Oh je, schon wieder so
lange geredet.
Ja, zurück ins Studio. Zurück zu Lux, wo wir Musik machen, oder? Wir haben wieder ewig geredet. Okay, wir kommen gleich. Jetzt haben wir ein bisschen über Open Source geredet und so weiter. Jetzt kommen wir gleich zurück. Warum macht Google das Ganze überhaupt? Und wir haben es vorher angerissen. Uli ist der Meinung, die wollen nur ihr demoliertes Image pflegen. Ich bin der Meinung, so schnell vergisst man nicht. Nein, Spaß. Ich bin der Meinung, da gibt es handfeste finanzielle Interessen dahinter. Weil, ja, das sage ich nachher warum. Okay, jetzt mache ich wieder Musik. Ich habe mal wieder keine Ahnung von Swing. Chris, willst du ein super Lied vorschlagen, was ich bisher noch nicht gespielt habe?
Das weiß ich. Also, unsere Sendung scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein, wenn man hier im Studio sitzt und ganz relaxed die CT liest, statt hier mitzudiskutieren.
Unglaublich, der weiß
ich. Angerufen hat immer noch keiner.
Hallo?
Und der Cola-Automat ist leer. Ein Fiasko.
Scheiße,
ich habe hier bringt uns durch. Cola vorbei.
Genau, 380-209.
Ja, kein.
Wir bashen hier kreuz und quer und
niemand kommt
legen vorbei. Köder aus.
Sie trauen sich nicht zu wehren.
Lauter Angsthasen.
Ja, wirklich. Also, aber anonym auf der Mailingliste können sie alle rumfrotzeln. Nee.
Oder im Oroxupo.
Okay, was spiele ich jetzt hier? Jetzt spiele ich wieder Paul Anka.
Hooray.
Hooray, habe ich noch gar nicht gespielt heute.
Okay. Genau, ganz was Neues, innovativ.
Innovativ quasi.
Und, wo bleibt er?
Das Ratchet Cheese spielen, das müssen wir aber nur daheim abholen. Okay. Wieder heim abholen, hast du etwa geklaute Musik? Pfui. Das ist doch schön.
Ha, wunderschön.
Jetzt habe ich wieder das Mikro laut gemacht, verdammt. Okay, ja, zurück zu Lück. Wir wissen jetzt, warum hier keiner anruft.
Ja, ja.
Wir haben ein super Feature. Wir haben hier echt ein super Feature, Livestream übers Handy oder übers Festnetz, wie ihr wollt. Ihr ruft hier im Studio lustig an und dann hört ihr hier den das Zeugs, was eigentlich in die Luft rausgeblasen wird. Ihr werdet hier gar nicht durchgestellt. Vielleicht haben schon 150 Leute versucht, hier empört anzurufen, aber das funktioniert die Technik nicht.
Das ja, man sollte das Technikbuch halt einfach vorher lesen. Gerade eben haben wir nicht festgestellt, dass da ein Eintrag mit Telefon nicht alles okay drin steht und daraufhin haben wir gedacht, probieren wir doch einfach mal selber. Nun ja, das ist cool. Ihr könnt euch nicht wehren, wenn ich jetzt hier Scheiße rede. Das gefällt mir.
Ja, und deswegen verweisen wir die Diskussion auf debate@lists.ccc.de.
Das ist eine Mailingliste. Ich glaube, debate-subscribe@lists.ccc.de müsst ihr eine E-Mail hinschicken, um euch einzutragen. Und diese Mailingliste, die ist öffentlich. Da könnt ihr mitdiskutieren. Da habt ihr auch viele Freunde beim Diskutieren, erfahrungsgemäß. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese Sachen hier kommentiert. Ich meine, es gibt mit Sicherheit genug Diskussionsstoff in der heutigen Sendung.
Wir fassen mal zusammen. Also, Debian ist scheiße, Ubuntu ist scheiße, Apple baut scheiße. Was haben wir noch?
Google ist kommerziell und will das nur gut vertauschen.
Ja, MySQL ist scheiße, haben wir gesagt. Also irgendwie ist alles scheiße. Nicht gut heute. Liegt an dem Tag. Ich habe
nämlich ZSH ist toll.
Ja, die ZSH. Nee, der
jetzt komm. Also man muss sich wirklich mit jedem Scheiß anfangen.
Hey, ZSH ist echt cool.
Ja, ja, alles okay.
Okay, zurück zum Thema. Google, warum machen die das? Ja, warum geben die jetzt hier so viel Kohle so lustig, frei, frohlockend raus?
Ja, für 200 Benutzer haben sie ja, für 200 Programmierer haben sie ja bereitgestellt.
Ja, genau.
Das ist aber wohl nicht gedeckelt. Also es liest sich so, wie sie haben jetzt die Kohle halt mal übrig so irgendwie aus der Briefkasse, aus der Portokasse genommen. Und wenn es dann mehr sind, könnten unter Umständen auch mehr Leute akkreditiert werden. Aber keine Ahnung.
Also ich finde 200 ein bisschen komisch, weil ich rechne eher mit 200.000 Bewerbungen. Naja.
Ja, die haben gute Spamfilter. Das ist doch so wie, ja, Bill Gates war es doch, der im Interview mal gemeint hat, er kriegt nur irgendwie 4 oder 5 E-Mails pro Woche, weil sein Spamfilter so gut ist. Das fand ich einfach schick, dieses Kommentar. Weil, nun ja, und weiß nicht, auf jeden Fall irgend so ein Microsoft-Mufti, ob es jetzt Steve Ballmer oder Bill Gates war, will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Naja.
Die sind eh gehirnverschmolzen, die zwei. Naja, zurück zum Thema. Man, wir streifen halt laufend ab irgendwie.
Warum? Liegt am Tag. Ich meine, wenn ich hier schon morgens um 10 einen explodierenden Farbeimer im Keller habe, dann ist klar, wie es weiterlaufen muss.
Okay, ja, und ich dann hier feststelle, als wir dann locker hierher fahren wollen ins Studio, dass mein Auto, das ich gestern habe stehen lassen, ja, dann
sind wir hier so. Daher ging es auch mit Verspätung los und daher wussten wir am Anfang noch überhaupt nicht, welches Lied nun welches ist, weil wenn man die CD dabei hat, aber das Cover nicht, ist es einfach ein bisschen tricky.
Amazon ist tot.
Immerhin habe ich eine CD und keine geklauten MP3s.
Ja, ja, hier, alles legal, so richtig.
Richtig,
so total legal.
So, okay, wir sollten mal wieder hier inhaltlich was rüberbringen, weil sonst genau, schicken uns die Google Hörers weg.
Was für Hörer?
Hier, im Irk sind voll viele. Genau.
Die Ihnen bloß.
Verdammt, das habe ich voll vergessen. irc.bn-ulm.de. Das ist ein Irk-Server vom Bürgernetz Ulm und dann könnt ihr den Channel Def Radio.
Also mit Raute vorn dran.
Raute, Def, DEV, Radio und so weiter. Und dann könnt ihr lustig mitdiskutieren. Aber ach, die trauen sich hier auch nicht irgendwie hier Flame Wars zu machen auf den. Irgendwie, die sind sich irgendwie alle einig.
Ja, obwohl es ein Oblast-Channel ist. Also.
Hey, ich glaube, ich weiß, ich lasche jetzt über irgendeine Programmiersprache ab. Okay, das lassen wir jetzt.
Nimm vor. Ja, das ist sowieso. Also ich bin ja mal gespannt. Die Theorie kam ja vorher auf, dass die ganzen wirklich Flame Wars-Süchtigen sich nachher dann das Archiv anhören, also jetzt gar nicht live dabei sind. Und insofern, Jungs, ihr habt die Option, dann einfach hier anzurufen, verpasst. Sowas macht man einfach nicht. Einmal in der Woche früh aufstehen, wird der wohl drin sein.
Ja,
Details. Details, ja. Wir kriegen es ja mit, wenn jemand versucht anzurufen. So ist es nicht. Also wir sehen durchaus, dass ihr versucht, euch zu wehren. Ihr habt nur einfach keine Chance.
Ja, also Google macht es. Warum? Ja, genau. Darum geht's. Auf der einen Seite sind Studenten saubillige Arbeiter. Das muss man sehen.
Aber sie arbeiten da nicht direkt für Google.
Ja, Moment. Das sehen wir noch. Also $4,000 für 2 Monate arbeiten, da kostet den Angestellter bei Google um einiges mehr.
Ja, keine Ahnung, vielleicht tun sie auch nach Indien outsourcen. Okay, das war jetzt politisch nicht korrekt, aber ist egal. Debate haben wir schon erwähnt.
9386299.
Nein, Debate.
Debate ist viel besser. Genau, debate@lists.ccc.de. Lustig. Genau. Ja, genau, für wen arbeiten die aber? Es ist ja so, das läuft alles über Google. Das heißt, die Bewerbungen der Projekte laufen über Google und die suchen sich aus mit dem Projekt ja, mit dem Projekt nein. Und auch die Bewerbungen der potenziellen Programmierer laufen über Google und die suchen sich auch aus, der oder der ja oder nein.
Weißt du, was mir da gerade auffällt?
Ja.
Ich glaube, wir haben die ganze Sendung über die URL zu diesem Summer of Code Projekt noch überhaupt nicht erwähnt. Kann das sein?
Ja, wer googeln kann, findet die URL. Hallo?
Ja, es ist auf jeden Fall http://code.google.com und da ist es dann irgendwo verlinkt. Nur mal so, falls jemand von euch nicht in der Lage ist zu googeln.
Zu suchen, bitte.
Ja, ja. Wir sind hier schon im Rahmen der Sendung. Ich meine, heute geht's um Google, da dürfen wir auch googeln, sagen.
Genau.
Okay. Das nächste Mal machen wir dann Yahoo.
Nee, da meine ich nicht mit.
Altavisten.
Altavisten, genau. Ja, einmal mehr habe ich einen Faden verloren heute. Hilf mir mal.
Wobei, ob dir noch zu helfen ist, ist eine gute Frage, aber es ging einfach
inwieweit. Das reicht. So, fertig. Uli, der Rest mal an mir.
Kann ich nicht mehr helfen.
Hooray! Das ist unglaublich, ey.
Okay. Das geht doch auch noch
ein Spiel. Ja, jetzt kriege ich nur noch halb so laut.
Ja, genau.
Nee, es ging einfach darum, was Google davon hat und dass eben die ganze Sache über Google relayed wird. Also die Bewerbung geht an Google und die geben das dann weiter an die jeweiligen Organisationen, diese ganzen Open Software Dingens, die da alle teilnehmen. Da warst du.
Ja, genau. Ah ja, danke.
Bitte.
Ja, und ich stelle die Frage, welche Projekte haben die ausgewählt? Und uns ist aufgefallen, dass ziemlich viele Projekte mit Web zu tun haben.
Ja, im weiteren Sinne. Also auch so Content-Management-Systeme, Apache selber, der Webserver. Also schon so ein bisschen in die Richtung, was auch Google macht. Ich meine, Genome und KDE passt zugeben, da ist nicht ganz so rein, aber vielleicht gibt es ja auch bald ein Google OS, wer weiß. Und insofern, ja, wobei, sie machen ja inzwischen diese ganze komische Desktop-Suche und so. Also es ist ja schon
vielleicht
ein bisschen
mehr. Vielleicht geht es um die Integration von Google in KDE und so Geschichten.
Ja, wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. Interessant ist hier übrigens, dass da Ideen auf der Website gelistet sind, was du programmieren kannst, aber das ist nicht verpflichtend. Also wenn du irgendeine Idee hast, die einem von diesen Projekten zugutekommt, kannst du dich damit bewerben und die nehmen dich unter Umständen. Es ist also kein Muss, was da drauf steht.
Aber die Frage ist, ist es nicht vielleicht legitim von Google, das ein bisschen in ihre Richtung zu drücken, da wo sie es toll finden? Ich meine, angenommen, sie geben es auch zu, okay, und so weiter, sie sagen, okay, wir suchen billige Arbeitskräfte, okay, ihr kriegt von uns Geld und dafür programmiert ihr uns den Scheiß. Und wäre es dann in Ordnung oder nicht?
Ja, es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber es ist ja generell die Google-Philosophie. Auch als Festangestellter bei Google hast du richtig vertraglich zugesichert so und so viel Prozent deiner Arbeitszeit, die du für eigene Ideen, irgendwelche Spinnereien ausleben kannst. Und da schauen die eben nachher, ob man das dann verwursten kann in irgendeine Richtung. Angeblich ist diese Dating-Geschichte, dieses Orkut, das ist ja Partnersuche, Kramzeug, auch von Google.
Es klingelt.
Hey, das Telefon klingelt.
Und jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Also, hallo Anrufer, du kannst momentan unseren Stream hören.
Und? Hallo?
Nichts nein, drauf. Da ist auch niemand drauf.
Also wir haben hier extrem technische Probleme.
Jetzt also wir haben hier ein Protestklingeln gehabt. Wir haben es zur Kenntnis genommen, dass ihr mich scheiße findet. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Da bist du nicht allein, lieber Anrufer.
Ja, also wir haben hier extrem...
Wir machen einfach so weiter.
Das ist jetzt echt schade. Das ist jetzt echt schade. Finde ich jetzt hier mal richtig scheiße.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ein bisschen Skrupel, meine Handynummer rauszurücken. Ja, vielleicht hat ja jemand von euch ein Telefon, das er nachher so im Mülleimer werfen kann.
Ja. Nun, ja. Ich mache
jetzt hier eine Strichliste.
Was für eine Strichliste?
Uli macht eine Strichliste.
Eine Wörterstrichliste.
Eine Wörterstrichliste, ja, da ist wahrscheinlich Scheiße das Allerhöchste.
Wie oft wird Scheiße erwähnt?
Ja, es ist eine sehr farbige Sprache, die wir hier pflegen. Ich meine, man darf nicht vergessen, Ulm, das ist gerade noch so Schwaben, fast schon Bayern, so auf der anderen Seite der Donau. Dann, da drückt man halt eben aus, was man meint. Es ist nicht so distanziert und erhaben wie andere Leute.
Sollen der Saft abdrehen, oder?
Ja. Lass ihn lahmen.
Wir haben noch eine halbe Stunde.
Wir wollen hier inhaltlich was rüberbringen, Jungs.
Ja, okay? Wir waren bei Google, das ist in Ordnung.
Also,
und eigentlich habe ich erzählt, dass die Mitarbeiter von Google, die hauptberuflich angestellt sind, ja durchaus auch tun dürfen, was sie wollen, ein Stück weit in ihrer Arbeitszeit. Das ist also generell Philosophie von denen, dass man nachher mal schaut, was sich verwursten lässt.
Mhm.
Also ich finde es nicht so verblüffend, dass die so eine Aktion in die Richtung bringen. Es passt irgendwie ein Stück weit mit rein.
Genau. Okay. Apropos Bayern. Bayern ist scheiße nochmal.
Ach Uli, jetzt seid doch ruhig.
Ach je.
Jetzt fangen wir nicht nur mit Fußball an. Warum?
Nein, Bayern, das Land Bayern.
Es gibt auch noch das Land außerhalb der CSU und Fußball.
Ui. Hooray. 983, 209, zum Glück konnte er nicht anrufen. Hey.
Ja,
das ey, uns hören sie auch auf der Seite, auf der anderen Seite.
Also es gibt Bayern, die ich kenne und die ich mag. Das möchte ich hier mal festhalten. Und immerhin, der CCC München macht jedes Jahr auf dem Kongress Hacker Jeopardy und das ist verdammt cool. Ja, deswegen also ein paar Bayern machen wirklich sinnvolle Sachen.
Okay, ja.
Das sind dann halt nicht unbedingt so die klassischen Maßbiertrinker-CSU-Wähler, ja. Aber es gibt auch Leute in Bayern, die cool sind.
Es gibt Leute, die in Bayern studieren, die cool sind.
Ja, aber das ist speziell in München doch eher ein teurer Spaß. Also, weiß nicht.
Alright, das stimmt natürlich. Einmal mehr, haben wir keine Ahnung, was wir sagen sollen jetzt.
Ja, Ideen von Google, warum? Warum machen die das? Ich bin immer noch der Meinung, dass es einfach Imagepflege und vielleicht ein Stück weit Headhunting ist. Keine Ahnung, was sonst
drin steckt. Ja, genau, Headhunting. Aber ich weiß nicht, das wird nämlich auch passen, nämlich, dass sie mit SourceForge zusammenarbeiten. Obwohl, die tun sie nicht nur auf SourceForge selber limitieren. Also SourceForge steht auch seit längerer Zeit in Kritik, dass sie auch Headhunting betreiben.
Ja, was ist da Kritik dran? Also, weiß nicht, ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht, wenn ihr mit Headhunting macht. Und wenn mich gleich jemand anruft und sagt, hey, ich finde es cool, dass du so viel Scheiße reden kannst, du kriegst 20.000 Euro im Monat dafür, das sage ich auch nicht nein. Also, ihr dürft mich auch headhunten.
Ruft an.
So.
Ja, genau. Genau. Ruft an und hört euch dann das Radio am Telefon an. Nee, aber ich finde das jetzt, Headhunting an sich ist ja nicht verwerflich. Es ist vielleicht ein bisschen doof, dass man da nicht mit offenen Karten spielt. Also gerade bei diesem Coding-Zeug würde ich ein bisschen mehr Butter bei die Fische, einfach ein bisschen mehr gerne wissen, warum machen die das wirklich? Weil es steht halt so bla bla drauf mit Unterstützung Open Software und weil die alle so toll sind, aber das allein glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Das ist, ich meine, letzten Endes, sie sind börsennotiert, sie sind verdammt groß und wenn sie dann einfach nur Geld verbrennen, das ging vielleicht 1999, die ganzen Dotcom-Blasen, die haben wirklich nur Geld verbrannt, aber heutzutage glaube ich nicht. Deswegen wäre es sehr interessant, warum die das machen. Aber auf jeden Fall ist es eine coole Option und Studis, die ansonsten nichts Sinnvolles zu tun haben, warum nicht?
Ja, und so viel Kohle ist das auch nicht, was die da jetzt rein investieren, wenn man mal, oder?
Ja, ich denke mal, relativ zu dem, was sie insgesamt umsetzen, ist wahrscheinlich Peanuts. Deswegen, also relativ zum gesamten Google-Volumen, glaube ich nicht.
Und dafür hast du eine riesige Werbeaktion und deine Imageaufbesserung und
so weiter. Ich meine, 2 Stunden gratis Sendezeit in einem der beliebtesten und bekanntesten Radiosender Deutschlands hier. Genau. Am Sonntagmittag, Primetime, meine Herren. Das ist wunderbar.
Was soll ich sagen?
Ich rede euch in Grund und Boden.
Ja, ich mag's sehr. Ich hätte gestern früher ins Bett, oder später, oder egal.
Gar nicht.
Gar nicht, ja, super Idee.
Halt auf jeden Fall, bevor es wieder hell wird.
Also mir ehrlich gesagt, mir ist es eigentlich ziemlich egal, warum sie das machen. Ich bin der Meinung, das ist okay, weil da geht was zurück, da fließt Kohle und wenn sie davon profitieren...
Eben, wird sich zeigen. Ich meine, irgendeinen Grund werden sie haben.
Und vielleicht tritt es jetzt echt eine Lawine los, so ein bisschen, dass jeder hier sich mit Open Source schmücken will.
Ja, ist
eh schon lang schick.
Das war echt die Idee, Herr Dr. Coder.
Es wird aber auch Zeit, dass hier ein Umdenken stattfindet, weil die Informatik als ziemlich junge Branche... Wer sitzt da drin am Anfang? Natürlich die aus anderen Branchen rübergewechselt sind. Und die haben halt ganz andere Philosophien und ganz andere Ideen. Im Ingenieurwesen läuft es halt anders ab wie in der Informatik. Und dann musst du halt deine Pläne von deiner neuen Maschine verstecken, weil sonst baut sie einer billig nach und du hast deine Kohle umsonst investiert und so weiter und so weiter. Und deswegen auch dieser typische Ansatz, Closed Source zu machen, der instinktiv einfach glemmers richtig ist, weil sonst klaut ja jeder dein Produkt und so weiter. Und jetzt in zweiter Instanz wird da quasi aufgeräumt und ich finde, das ist irgendwie der wahre Charakter von der Informatik. dieses Open-Source-Zeugs. Ja, gut.
Ich meine, ich habe ein Stück weit schon Verständnis für manche Bereiche, dass sie da Closed-Source verwenden, wo einfach echt viel Hirnschmalz dahinsetzt und wo du dein Geld nicht prinzipiell mit dem Source machst, mit dem Support, sondern eben gerade mit dem Source. Gerade um das Beispiel Google zu nehmen, dieser Algorithmus mit dem PageRank-Zeug, wenn sie das öffentlich Open-Source machen würden, wie genau sieht unser PageRank aus, dann könnten sie erstens ihre Suchmaschine einstampfen, weil natürlich jeder blöde Dreck-Spammer es perfekt optimieren könnte, und zweitens, dann gäbe es plötzlich 13.211 verschiedene Google-Kopien. Deswegen, da macht es durchaus Sinn, würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist einfach, da macht es durchaus Sinn, dass eben ein Teil Closed Source ist. Aber es ist auf jeden Fall viel zu viel Closed Source, da gebe ich dir völlig recht.
Ja, weil die verstehen auch irgendwie diese Effekte nicht, die entstehen, wenn man Open Source macht. Und Linksys zum Beispiel hat es jetzt erfahren, und dass da halt ein Hype entsteht um diese tollen Router, weil da kann man Linux drauf machen und so weiter. Und wie du vorher schon gesagt hast, die hätten niemals so massig Hardware verkauft, wenn sie nicht ihr System geöffnet hätten. Und so geht es, glaube ich, auch vielen anderen. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass es Apple nicht so, dass Apple sogar recht ist, dass jetzt auf dem iPod Linux läuft, zum Beispiel.
Ja, es ist, und wenn deswegen nur 5 Leute einen iPod mehr kaufen.
Genauso ist es aber auch für Microsoft kein Problem gewesen, dass auf der Xbox Linux läuft.
Weiß ich nicht. Da ist es ja so, dass mehrere Leute behauptet haben, dass die das Ding querfinanzieren über die Spiele, die sie verhökern. Und dann schneiden sie sich natürlich tatsächlich ins eigene Fleisch. Während der iPod als solcher, ich denke mal, der wird mit Sicherheit kostendeckend fabriziert und auch entsprechend dann zu einem Preis verkauft, den die Hardware tatsächlich wert ist.
Du meinst, wenn Linux drauf läuft, dann kauft keiner mehr die Spiele oder so?
Ja, ich weiß nicht. Wenn ich eine Xbox nehme und ich gehe dieses Ding modden und alles, dann würde ich doch nicht nachher noch großartig irgendwelche Xbox-Spiele von Microsoft kaufen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil dann nehme ich das Ding und werfe es unter meinen Sofa, mache einen File-Server draus oder ähnlichen Quatsch.
Na gut, Xbox ist ein ganz eigenes Thema. Viele meinen auch, Xbox war der Versuch für Palladium, um zu gucken, ob das hält. Und das haben sie halt komplett zerrissen, 2-mal oder 3-mal. Diese Xbox-Hackers waren eine ziemlich coole Geschichte.
Ja.
Und Microsoft hat eigentlich nur gelernt daraus.
Ja, auf jeden Fall, dass sie keine Standard x86-CPU mehr in die neue reinbauen. Das ist irgendwas ganz, ganz Spezielles, was wohl nur exklusiv für Microsoft ist, also eine richtig eigene CPU sozusagen.
Scheiße.
Kam zumindest im Heise-Ticker eben gerade in Bezug auf diese ganze Apple-Geschichte, dass da ja diese CPU auch im Gespräch war, aber Apple da wohl überhaupt nicht an Spezifikationen und alles rankam, weil da wohl Microsoft ganz, ganz explizite Rechte drauf hat und auch ansonsten keiner. Deswegen bei der neuen Xbox, bei der Xbox 2 wird es mit Sicherheit deutlich schwieriger, so einen eigenen Kernel das Ding aufzumachen, weil einfach du im Prinzip den ganzen Kram exportieren musst.
Ja, das stimmt allerdings. Na, sind wir mal gespannt. Also machen wir nochmal Musik hier. Und dann sind wir schon in unserem letzten Block. Ja, bis gleich. Was spiele ich denn jetzt überhaupt? Was
soll ich denn spielen? Ja, Swing würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Echt? Soll ich mal Metal reinhauen? Ich habe nur Metal dabei. Das wird jetzt voll dazu passen.
Nee, okay. Ja, ich sehe schon, du drehst den Regler bis ganz nach oben. Jetzt kommt Metal, Jungs.
Nee, jetzt kommt nochmal lustig Swing. Heute bleibt man mal ruhig, ich habe Kopfweh. Und tschüss, bis gleich. Ob er da wohl den Text vergessen hat, dubi, dubi, du, war so die Vermutung gerade.
Ja, ein komischer Apple-User hat sich im IRC beschwert, dass wir das Wort Scheiße hier so oft verwenden. Möchte ich hier nochmal festhalten, es ist furchtbar. Das echt macht mich jetzt echt fertig.
Echt, hat einer?
Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich.
Okay, es tut mir leid.
Das ist auch so, ja,
also ganz was Schlimmes. Es tut uns leid, wir sind in Zukunft political correct.
Ja, das ist ganz einfach, die nächste Sendung findet ohne mich statt.
Vielleicht wird sie dann mal wieder produktiver oder sowas.
Ja, genau. Aber langweilig.
Ihr könnt ja uns ins Gästebuch schreiben, ob sie jetzt mit Flo the Trollman Holzhauer besser ist oder nicht. Okay, wir sind durch mit unserer Sendung. Der nächste Kollege steht auch schon in den Startlöchern. Hinweise noch, am Montag ist ein Chaos-Seminar. Frank Kargel und Stefan Schlott erzählen uns was über Web-Security.
Wird mit Sicherheit interessant.
Ja, also Script-Kiddies, come on. Dann wisst ihr, wie es funktioniert. Web, was ist im Web, einfach unsicher, wo kann man reinsteigen und so weiter, wie konfiguriert man sein Zeugs, damit es dicht ist und so weiter. Ja, sehr interessant. Dann in 2 Wochen haben wir Radio, hoffentlich mit entweder Frank oder Stefan zu diesem Thema im Studio. Das schauen wir aber noch.
Informationen dazu findet sich auf ulmccc.de, wie immer.
/dev/radio. Ja, danke Flo, dass du da warst, für deine produktiven Beiträge.
Gern geschehen, immer doch.
Uli, ja, Wings und ja, viel Spaß. Jetzt zeige ich nochmal ein Lied vom Frankie Boy rein. Und das war's. Und tschüss.
Ciao.